Schönen guten Morgen, Ralf.
Guten Morgen, Andreas.
Ralf Simon ist heute bei uns im Frühstückstalk von der Firma Verkehrsleiter.de. Ralf, wir treffen uns heute zum Thema EU-Lizenzpflicht für Cap-Unternehmer über 2,5 Tonnen im internationalen Verkehr. Vor ungefähr 6 Monaten gab es den großen Knall. Die EU-Lizenzpflicht wurde eingeführt. Für alle überraschend, obwohl sie doch jahrelang vorher schon bekannt war, gab es natürlich einen großen Stau. Und heute soll es darum gehen, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wie ist die Zeit seitdem gelaufen? Und ja, wir sind gespannt, was du dort aus deiner Praxiserfahrung berichten kannst. Bitte stell dich doch mal kurz vor, was du beziehungsweise dein Unternehmen macht. Und dann steigen wir einfach ins Thema ein.
Ja, mache ich sehr gerne, Andreas. Ich bin der Ralf Simon. Ich bin der Mensch hinter Verkehrsleiter.de, um es korrekt auszudrücken, der Geschäftsführer der Verkehrsleiter GmbH, die als Unternehmen hinter dieser Internetpräsenz steht. Wir sind ein Fachdienstleister aus dem Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und wir führen Verkehrsleitung aus. Das ist ein Begriff, den die wenigsten definieren können. Alle sagen, man braucht einen Verkehrsleiter, aber bis hin zur Behörde weiß eigentlich keiner so richtig, wer oder was ist denn ein Verkehrsleiter und was machen die eigentlich den ganzen Tag. Wir haben diese Dienstleistung, tatsächlich mit Leben erfüllt. Wir haben sie juristisch einfach mal zu Ende gedacht. Was will denn der Gesetzgeber und worum geht es? Es hat was mit Haftungsgrundsätzen zu tun. Ich will die Einzelheiten an der Stelle gar nicht so tief ausführen. Und wir haben ein Geschäftsmodell daraus gemacht, das wir 2010 dann angeboten haben. Heute ist es so, dass wir tatsächlich die Verkehrsleitung von mehr als 2000 Unternehmen hier aus unserer Zentrale führen. Das sind Unternehmen aus 5 europäischen Ländern. Das hat nicht immer was mit externer Verkehrsleitung zu tun, wie man fälschlicherweise oft denkt. Das sind noch nicht mal 20% unserer Kunden. Wir bedienen also Unternehmen von einem LKW an oder bei den landwirtschaftlichen Unternehmern ist es ein Traktor mit Anhänger, der zum Teil lizenzpflichtig ist. Tatsächlich, es klingt irre, aber es ist so. Es ist also nicht nur irre, wenn ein KIP-Unternehmer Lizenz braucht. Es gibt noch ganz dolle andere Auswüchse an der Stelle. Ja, bis hin zu DAX-Unternehmen, wie als Beispiel oder der größte Automobilhersteller, auch dort regeln wir die komplette Verkehrsleitung. Oftmals ist es so, dass im Existenzgründungsbereich auch ein externer Verkehrsleiter eine Rolle spielen kann. Dafür bringen wir heute bundesweit knapp 600 Kolleginnen und Kollegen mit, die dann auch in der Region als Verkehrsleiter beim Gründungsunternehmen tätig werden können. Also das ist das, was wir heute so machen. Und auch wir waren nicht schlecht überrascht, als der Gesetzgeber diese Idee, dass man von der 3,5-Tonnen-Grenze mal auf 2,8 gehen könnte, dass er zum ersten gesagt hat, komm, wir gehen sogar auf 2,5 und dann plötzlich auch noch eine Qualifizierung in In- und Auslandsverkehr gebracht hat, die dieser Markt aus unserer Sicht so gar nicht kannte. Naja, und ich kann dir versichern, dass alle Marktteilnehmer, nicht nur der KP-Unternehmer, sondern auch die Behörde, die letzten Endes so eine Lizenz auszustellen hat, ihre enormen Probleme mit dieser neuen Vorschrift hat.
Jetzt wollen wir keine Verwirrung stiften. Sind es jetzt über 2,5 oder über 2,8 Tonnen?
2,5 ist tatsächlich dann im Gesetz mit dem Mobilitätspaket beschlossen worden. Ab 2,5 haben wir seit Mai diesen Jahres dann immer dann eine Erlaubnis, eine EU-Lizenz, wenn wir grenzüberschreitend mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Bei uns kommen natürlich auch die Meldungen an Andreas von den Marktteilnehmern, die das nicht gemacht haben, weil sie es nicht wussten oder noch nicht umgesetzt haben. Die Reaktionen auf KIP-Transporte ins europäische Umland, die sind sehr stark unterschiedlich geprägt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt, aber das geht wirklich von dem Ordnungsgeld einer ausländischen Behörde bis hin zur kompletten Beschlagnahme des Fahrzeuges mit Inhalt, mit Ladung, mit allem drum und dran. Also wir erleben ganz verzweifelte Menschen hier, die uns aus dem Ausland telefonisch erreichen und sagen, was könnt ihr machen?
Ja, ja. Was wäre denn, wenn du vom Ordnungsgeld sprichst? Hast du eine Idee, wie hoch das ist dann?
Also die uns begegnen, liegen im Bereich 1400 bis 1600 Euro meistens, auffällig in der Kante. Es gibt kaum Ausreißer nach unten oder oben.
Ja, und das gilt, ja gut, die sind ja immer nur mit einem Fahrzeug, werden sie sozusagen ertappt. Und dann gilt das pro Mal, wo sie ertappt werden. Und es ist tatsächlich auch so, dass Fahrzeuge festgesetzt wurden.
Tatsächlich, ja, das haben wir erlebt. Das haben wir zuletzt auch in Österreich erlebt. Die sind ganz klar beschlagnahmt worden, die Fahrzeuge, die waren dann weg, samt Ladung. Und das hat den Unternehmer ordentlich Zeit gekostet, hier wieder Abhilfe zu schaffen, weil die Abhilfe funktionierte wieder nur über eine Finanzdienstleistung vor Ort. Und die ist dem Unternehmer in seiner angespannten Situation ohnehin sehr schwer gefallen. Und deshalb hat es auch noch länger gedauert. Ne? Also das kann schon existenzielle Folgen haben am Ende. Was ich nicht beurteilen kann, ich weiß, dass im Lkw-Bereich ist es so, wenn du gegen verschiedene Dinge im Ausland verstößt, beispielsweise auch gegen die Darlegungspflicht deiner Lohnsituation für den Berufskraftfahrer in der Entsendung im Güterkraftverkehr, da ist es auch oft so, dass da Strafen angesetzt sind von 2.500 bis 2.800 Euro. Hier sind wir im Wiederholungsfall aber bei der dreifachen Summe. Was jetzt einem KLP-Unternehmer, der einmal ein Ticket für 1400 Euro bekommen hat, sagen wir in Italien, passiert, wenn er nochmal auffällig wird, das weiß ich nicht. Das habe ich tatsächlich nicht bekommen, aber das wird schon drastisch sein.
Da werden wir, denke ich, die ersten Erfahrungen haben, wenn ein Jahr rum ist und manche vielleicht auch zweimal auf Risiko gegangen sind und dann zweimal reingetappt sind. Also nach dem Gesetz gelten ja die gleichen Regelungen wie im Lkw-Bereich oder im bei den schweren Nutzfahrzeugen, inklusive Ampel und Ampelsystem. Und man kann natürlich dann auch die Lizenz, aber gut, die hat er ja da nicht. Verlieren geht er nicht, weil er sie nicht hat, aber wahrscheinlich kriegst du sie dann nicht, weil die Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben ist.
Ganz genau, das ist das Problem, dann bekommst du sie nicht
mehr, ja. Ja, vielleicht, wenn wir mal das Thema Behörden, tauchte jetzt schon mal hin und wieder auf. Wie siehst du denn die Zusammenarbeit mit den in der Regel unteren Verkehrsbehörden sind es ja, die dort angesprochen sind. Wir hatten ja wir haben ja diese Webinare gehabt Anfang des Jahres, da waren teilweise auch untere Verkehrsbehörden drin. Die drin waren, waren relativ offen und gesprächsbereit und auch flexibel. Aber es gibt ja noch 83 andere, ich glaube, sind irgendwie knapp 100 Stück in Deutschland, ja? Oder nee, sogar noch mehr, 300.
Etwas mehr als 400, Andreas.
Ja, oh, ja dann gibt es also noch 398 andere, wenn wir zwei dabei hatten. Wie ist denn die Erfahrung im Umgang mit den Verkehrsbehörden?
Also wir haben diesen Umgang ja bereits seit 10 Jahren. Nicht? Und wir müssen halt feststellen, und ich bitte das wirklich nicht falsch zu verstehen, ich meine das wirklich nicht despektierlich irgendjemand gegenüber, aber wir haben es auf diesen unteren Verkehrsbehörden in der Regel mit ganz gewöhnlichen Verwaltungsfachangestellten zu tun. Und da ist es nun mal leider so, dass die in der Regel nicht durch eine spezifische Aus- oder Weiterbildung auf diese Funktion der Erteilung von EU-Lizenzen vorbereitet sind, sondern die werden allesamt mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Oftmals ist das so eine unbeliebte Station auf dem Weg in den gehobenen Dienst, wo man auch schon mal ganz gerne die Leute alleine lässt mit ihrer Erfahrung. Oder mit ihren To-Dos halt. Nicht? Das heißt, der Umgang mit diesen Behörden ist immer sehr, sehr stark unterschiedlich geprägt. Wir versuchen immer dort mit unserer Dienstleistung und Expertise auch dem Verwaltungsapparat entgegenzukommen, soweit. Ernt natürlich ein Stück weit auch Misstrauen dabei, weil wir dann im Generalverdacht stehen, irgendetwas realisieren zu wollen, was gar nicht statthaft wäre und. Das ist ja halt immer ganz bunt. Wir haben über die Jahre mit vielen Behörden echt enge Verbindungen geschlossen und stellen aber immer wieder fest, die sind sehr stark personengebunden. Wenn die Person wechselt, dann siehst du, du hast eigentlich in der Kommunikation mit einer Behörde selbst gar nichts gewonnen, weil es war nur die eine Person. Jetzt der Bereich der Lizenzierung von KLP-Unternehmern war seit Mai davon geprägt, dass viele Behörden gesagt haben, wir machen das gar nicht. Und wir haben gesagt, was heißt das? Der Gesetzgeber hat es ja nur so bestimmt, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt sein muss. Jetzt könnt ihr nicht sagen, wir machen das nicht. Und die sagten, uns fehlt eine Dienstanweisung dazu. Das ist dann der deutsche Verwaltungsapparat, so stehst du dann da. Der Gesetzgeber sagt, wir ändern das jetzt, aber die Verwaltung sagt, ich habe keine Anweisung.
Weißt du jetzt, ich würde da mal einhaken, gibt es diese Dienstanweisung inzwischen?
Nein. Also tatsächlich über R-Vertagungen, über die Fachministerien gibt es da Informationsschriften, aber eine Dienstanweisung im Umgang gibt es leider nicht. Und aus diesem Grund geht auch jede untere Verkehrsbehörde, je nach Bundesland, schon wieder unterschiedlich damit um. Ich habe jüngst eine Situation gehabt, das möchte ich mal beispielhaft herausstellen. Das ist eine sehr große Verkehrsbehörde. Ja? Und wir haben in unserer bisherigen Erfahrung der letzten 6 Monate mit KLP-Unternehmen, auch mit Verbandsmitgliedern des BDCAP, die Erfahrung gemacht, dass unsere Dienstleistung auf so ein Unternehmen nicht ganz passt, weil wir Dinge tun, die für euch technisch gar nicht erforderlich sind und unsere Dienstleistung tatsächlich auch im groben Missverhältnis zum Deckungsbeitrag eines solchen Fahrzeugs stehen kann. Je kleiner die Flotte ist, die ins Ausland fahren soll, umso gröber ist das, weil wir degressive Preismodelle haben. Also sind wir in der Verkehrsleitung eines 2,8-Tonnen-Fahrzeuges auch nicht so teuer wie bei einem 40-Tonner. Und da sind wir bei einer Verwaltungsbehörde tatsächlich auf Kritik gestoßen. Wir müssen ja diese Verkehrsleitungsverträge dort offenlegen, die gehören ja mit zum Antragsverfahren, in dem der dortige Regierungsbeamte ernsthaft sagte, wir können nicht zulassen, dass ein KLP-Unternehmer weniger Geld für eine Verkehrsleitung bezahlt als ein LKW-Unternehmer. Auf die Frage unserer Rechtsabteilung, wie darauf kommt, war die Antwort, das hat der Gesetzgeber so nicht vorgesehen. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das ja völlig irre zu sagen, wenn der Gesetzgeber etwas nicht explizit geregelt hat, dann ist es nicht genehmigungsfähig. Das kann ja nicht sein. Aber daran sieht man beispielhaft sehr gut, dass sich dort auf diesen Behörden im Grunde im Dschungel von Vorschriften jeder so ein bisschen sein eigenes Bild schaffen kann. Und das macht es sehr schwierig. Das Road Package, diese EU-Verordnung, die 2009 beschlossen wurden, da habe ich neulich auch mit Ismail Ertug aus Brüssel nochmal drüber gesprochen, hatten ja den Zweck, den Berufszugang EU-weit gleich zu machen. Aber es ist, wie es immer ist, wir sind deutlich gleicher als andere hier in Deutschland. Und es ist einfach manchmal eine Farce, was in diesem Verfahren alles passiert.
Wenn wir mal, oder vielleicht doch mal kurz zu den Dienstanweisungen, weißt du, ob's etwas Ähnliches über 3,5 Tonnen gab früher. Das ist so Ausführungsvorschriften oder weiß nicht, wie das Verwaltungsinstitut dazu heißt.
Ja, das ist tatsächlich die Berufszugangsverordnung zum gewerblichen Güterkraftverkehr. Und es gibt noch ich muss gerade nachlesen, weil das ist ein Name, der ist einem nicht so geläufig. Das ist die sogenannte GÜKVWV, die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Güterkraftverkehrsrecht. Diese beiden Vorschriften sind so das, wonach sich die Verwaltungsbehörde zu richten hat. Unter anderem ist das auch das, was im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde und somit als EU-Vorschrift in Deutschland ratifiziert wurde und zum Gesetz.
Und die passen
die Regel von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen.
Die passen nicht auf die CAP. Die CAP-Fahrzeuge. Nein. Also das heißt, wenn wir jetzt mal auf
3,5 abstellen.
Nicht? Ja. Wenn wir jetzt mal bei Wünsch dir was wären, müsste man eine Präzisierung dieser beiden Instrumente auf über 2,5 Tonnen anstreben. Dann gäbe es ein einheitlicheres Handeln der Behörden.
Also wenn ich bei Wünsch dir das wäre, Andreas, dann würde ich mir was ganz anderes wünschen, nämlich dass jede untere Verkehrsbehörde einfach das macht, was da im Bundesanzeiger steht. Da wurde veröffentlicht, wie die Verwaltungsbehörde mit so einem Antrag umgeht. Da gibt es 2 Unterschriften. Eine Unterschrift von Frau Merkel und eine von Herrn Ramsauer, seinerzeit Bundesverkehrsminister. Und das Verfahren ist gar nicht so komplex. Und wenn jede Behörde sich danach ausrichten würde, wäre das alles völlig unproblematisch.
Aber das ist leider Aber nochmal zurück auf die unter 3,5 Tonnen oder über 2,5. Wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, diese beiden Vorschriften anzupassen auf diese über 2,5 Tonnen Regelung oder würde das nicht viel helfen?
Ich glaube nicht, dass es viel helfen würde tatsächlich. Ja. Wenn du es anpasst, es gibt ja auch andere Dinge, die für die KLP-Unternehmen positiv einschränkend sind, beispielsweise die Abänderung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Jetzt stellen wir uns vor, wir würden in den Originalvorschriften einfach nur 3,5 durchstreichen, 2,5 hinschreiben, dann würde das ganz konkret bedeuten, dass der KLP-Unternehmer mit zum Beispiel 4 Fahrzeugen dauerhaft eine finanzielle Leistungsfähigkeit von 24.000 Euro der Behörde gegenüber aufzeigen müsste. Ne? Möchte niemand zu nahe treten, aber nach den Erfahrungen, die wir in den letzten 6 Monaten gemacht haben, ist das schon ein Brett. Ne?
Lass uns da mal weitergehen bei diesem dicken Brett. 24.000 Euro für Fahrzeuge. Der Gesetzgeber hat ja eben eine geringere finanzielle Leistungsfähigkeit für Cap-Fahrzeuge, solange er keine großen Nutzfahrzeuge hat eingerichtet. Das hängt ja auch mit der geringeren Deckungsbeitragshöhe bei Cap-Dienst zusammen. Wie siehst du denn, also wie kommt so ein Cap-Unternehmer, der nun international fällt, kalkulatorisch mit den zusätzlichen Aufwendungen hin?
Das kann ich nicht endgültig beantworten. Ich kann nur sagen, dass die Erfahrungen der letzten 6 Monate, die wir gemacht haben, eindeutig darauf hindeuten, dass zum Beispiel unsere Dienstleistung in der Verkehrsleitung in einem Missverhältnis zum Deckungsbeitrag der Fahrzeuge steht. Also machen wir ein Beispiel auf, wenn wir jetzt mit einem LKW unterwegs sind. Durch die Degressivität unserer Preisliste würde der eine LKW natürlich viel teurer sein als der zweite, der dritte, der vierte. Bei einem LKW kostet Verkehrsleitung bei uns im Monat 800 Euro. So, wir sind bei den Cap-Fahrzeugen bei 560 Euro. Und wenn das ein Cap-Unternehmer hört, dann denkt er, okay, wenn ich von meinem Deckungsbeitrag 560 Euro für eine Verkehrsleitung abstellen muss, dann stelle ich besser das Auto in die Garage und mache den Fernseher an. Nicht? Das ist, was wir zum Teil dann hören. Ne? Dass es dann bei größeren Flotten so ein bisschen runtergeht, das mag ja sein. Aber man sieht daran schon, es engt das Geschäftsmodell natürlich ein.
Und das war jetzt dieser Moment kurz, Ralf, diese 560 war für den Fall, dass ihr den Verkehrsleiter stellt.
Genau.
Verkehrsleiters.
Ja, das wäre eine externe Verkehrsleitung mit allem drum und dran, die wir dann
okay. Da
ja, also wir als der Auswerter im Hintergrund und der externe Dienst, der externe Verkehrsleiter halt vor Ort. Ne? Und wenn wir das beispielhaft rausstellen, diese 560 Euro, das ist das, was beispielsweise das Bundesland Hessen gerade enorm bekämpft und sagt, das geht nicht. Wir lassen das nicht zu, wenn der nicht auch 800 Euro bezahlt. Ne? Und da ist alle Argumentation, hilft da nicht wirklich weiter. Aha. Also man sieht die Misere, die da vorherrscht letzten Endes. Ne?
Ja, ja. Der andere Weg ist ja, dass die Cap-Unternehmen eine Person ausbilden und die dann die Funktion im Unternehmen übernimmt.
Ich würde es tatsächlich anders ausdrücken wollen, was du gerade gesagt hast, wäre zunächst der klassische interne Verkehrsleiter. Ich glaube, da stellen wir den Cap-Unternehmer vor noch größere Probleme, denn dort gibt es natürlich auch eine Verwaltungsvorschrift, die der unteren Verkehrsbehörde Anhaltspunkte dafür gibt, wie so ein Verkehrsleiter im Unternehmen denn zu stellen ist. Und da muss man ganz klar sagen, da hatte die EU so eine Art technischen Geschäftsführer im Blick, als man das denn bestellt hat. Ich kann also nicht hergehen und kann einfach sagen, ich nehme jetzt aus meinem Cap-Unternehmen einen Angestellten, schicke ihn zu einer IHK-Prüfung, sage anschließend, er ist mein Verkehrsleiter. So funktioniert es nicht. Ich muss tatsächlich einen neuen Vertrag als Verkehrsleiter mit ihm schließen. Und hier habe ich wieder eine Aufsichtsbehörde am Tisch sitzen, die jetzt über die Vertragsbestimmungen wacht. Da wird erwartet, dass dieser Verkehrsleiter eine uneingeschränkte Bankvollmacht des Unternehmens mitbringt. Da wird vorausgesetzt, dass er selbst im Besitz einer finanziellen Leistungsfähigkeit ist. Das heißt, er muss selbst sich von allem Makeln befreien darstellen. Er sollte eine Prokura im Unternehmen haben, das ist eine Sollvorschrift, aber es gibt viele kleine Einzelpunkte. Darüber steht aber als Grundgedanken in der Präambel, der Verkehrsleiter muss im Unternehmen adäquat seiner Verantwortung entlohnt werden, siehe Unternehmergehalt. Nicht? Und da sind dem Irrsinn natürlich gar keine Grenzen mehr gesetzt. Das muss man einfach machen. Nein, also für mich steht nach einem halben Jahr vieler, vieler Gespräche mit Cap-Unternehmern, mit dir, mit deinen Erfahrungen im Verband, ob die Cap-Unternehmer tatsächlich auch Verbandsmitglieder waren oder nicht. Für mich steht einmal frei fest, der Cap-Unternehmer muss das selbst machen. Alles andere frisst einfach zu viel Brot. Sobald der KP-Unternehmer selbst im Besitz dieser Fachkunde ist, gibt es zwei Dinge, die keine Rolle mehr spielen. Er muss weder einen externen noch internen Verkehrsleiter entlohnen und diese Entlohnung einer Aufsichtsbehörde aufzeigen, sondern er ist jetzt selbst verantwortlich. Natürlich gibt es jetzt Tätigkeiten der Verkehrsleitung, die ausgeführt werden müssen. Das muss er in seinem Betrieb organisieren, aber es ist nicht mehr eine finanzielle Voraussetzung, die er hat. Zweitens, er muss jetzt nicht mehr darauf achten, mit wie vielen Fahrzeugen meiner Flotte fahre ich eigentlich ins Ausland. Das ist nicht mehr notwendig. Denn jetzt zu sagen, Unternehmen mit 12 Fahrzeugen, zu sagen, du brauchst ja gar keine 12 Lizenzabschriften, weil nicht alle deine Fahrzeuge ständig im Ausland sind. Die richtige Fragestellung muss hier sein, wie viele seiner Fahrzeuge fahren parallel zum gleichen Zeitpunkt ins Ausland. Und da kommst du dann oft auf 2, 3, was dann auch die Kosten der Verkehrsleitung deutlich eindämmt. Aber du machst natürlich eine Hammervoraussetzung in die Disposition. Du setzt da eine Bedingung rein, die es bis jetzt noch gar nicht gegeben hat. Bin ich als Unternehmer selbst im Besitz einer Fachkunde, dann muss ich zweimal über diese finanzielle Leistungsfähigkeit als Nachweis, aber ich kann alle meine 10 Fahrzeuge mit einer Lizenzabschrift ausstatten und es hat auf mein tägliches To-Do überhaupt keine Auswirkung mehr. Ne? Also ich bin überzeugt, der KLP-Unternehmer muss dahin. Unsere Dienstleistung würde ich als überrissen bezeichnen in dem Bereich, wenn ich auch weiterhin ohne Fahrerkarten da kalkulieren kann und das so ein bisschen unterschieben kann, es ist trotzdem, es bleibt im Verhältnis zu dem, was da passiert.
Ja, ich komme nochmal zurück zu den parallel im Ausland befindlichen Fahrzeugen versus ganze Flotte. Allerdings hat die Anzahl der Fahrzeuge, für die ich eine EU-Lizenz dann habe, Auswirkungen auf den Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit, weil die wiederum pro Fahrzeug ist. Ne? Also das hat da einen kleinen Auswirkungen, hat schon, wobei wahrscheinlich aber auch bei dir angekommen ist, dass der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit muss ja nicht über Bargeld erfolgen, sondern das kann ja auch über Bankguthaben oder dergleichen stattfinden. Das ist jetzt nicht die Hürde, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit nachgewiesen wird.
Sehe ich auch so. Viele dieser Unternehmen sind auch Einzelfirmen, so, also nach meinem Blick letzten Endes. Und da ist ja nur rein steuerrechtlich und gewerblich das Einzelunternehmen ist der Unternehmer und der Unternehmer ist das Unternehmen. Insofern kann ja hier alles herangezogen werden. Ja. Die Begrifflichkeit Eigenkapital ist hier sehr störend. Und das ist etwas, was uns oft begegnet, diesen EU-Vorschriften für den Güterkraftverkehr, weil sie in Brüssel ja nicht nur französisch ausgesprochen werden, sie unterliegen in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung auf französischem Steuerrecht. Nicht? Also das hier zu übersetzen mit einer Eigenkapitalbescheinigung ist tatsächlich gesellschaftsrechtlich falsch. Wir reden eigentlich von Umlaufvermögen, nicht von Eigenkapital. Ja. Und so muss man sehen und dann wird auch klar, wie das zu managen ist. Die einzige Einschränkung, die der Gesetzgeber, aber die Gerichte mal gemacht haben, alles, was ich als Einzelunternehmer nicht heranziehen kann zur Untermauerung meiner finanziellen Leistungsfähigkeit, sind die Fahrzeuge selbst, die es zu lizenzieren gilt. Das würden die nicht akzeptieren. Ist eine gewisse Logik dahinter, wenn ich jetzt davon ausgehe, nicht, dass ich einfach nur sagen möchte, wer eine Lizenz zum Betrieb dieses Fahrzeug haben möchte, der soll mir aufzeigen, dass er in der Lage ist, zu bewirtschaften, dann kann das nicht das Fahrzeug selbst.
Ja, lass uns mal noch ein paar Minuten, du hattest das Thema Fahrerkarte, fiel eben auch schon als Begriff. Wir meinen ja mit den Fahrerkarten den Tachograf, nehme ich mal an, ne? dass wir das... Am Horizont erscheint ja die Pflicht zum Einsatz eines Tachografens ab 2026. Jetzt wollen wir da nicht wieder so überrascht sein wie bei der EU-Lizenz. Hast du einen Ausblick, was das für die Branche bedeutet und wie das vielleicht schon die nächsten Jahre prägen wird?
Also es gibt sicherlich Abstufungen, das haben wir ja schon gesehen. Ich habe es jetzt nicht präsent, es gibt Daten, wann Altfahrzeuge umgerüstet werden müssen. Es gibt Daten, ab wann Neufahrzeuge mit diesen Tachografen ausgestattet werden müssen. Das alles ist so getimt, dass halt zu einem spezifischen Datum in 26 der Gesetzgeber sagen kann, so jetzt mit. Nicht? Man muss sich mit dem Thema einfach mal auseinandersetzen, was wie funktioniert das, was ist das, was macht so ein Kartenlesegerät denn überhaupt? Wir kennen es dadurch, dass es eine Fahrerkarte ausliest. Das heißt, ich als Fahrer stecke das Ding und habe dann Arbeitszeiten, Pausenzeiten, Längen und Ruhezeiten, die automatisch registriert werden und dann vom Unternehmen auch einer Aufbewahrungspflicht unterliegen. Sie dienen auch der Verkehrsleitung zur Auswertung von Verstößen und auch zur Verstoßbehandlung. Aber dieses Thema Kartenmanagement bezieht sich nicht nur auf die Fahrerkarte. Es gibt weitere Karten. Es gibt Werkstattkarten für das Automobil, die Firma, die die Fahrzeuge liefert. Nicht? Die Inspektionen müssen darin festgehalten werden. Und es gibt sogenannte Unternehmerkarten, wahnsinnig wichtig, werden meistens vergessen. Die Unternehmerkarte ist eine Karte, mit der ich dem digitalen Kontrollgerät sage, so, ab hier jetzt und heute gehörst du zu meinem Unternehmen. Und erst dann habe ich die sogenannten Massenspeicherdaten auf mich gebrieft, denn das Fahrzeug schreibt auch eigene Daten auf, nicht nur die der Fahrer. Das dient in der Regel dazu, dass ich nachher aus der Gesamtzahl meiner Fahrer und deren produzierten Daten auch einen Abgleich habe, ist das tatsächlich die Menge an Fahrten, die auch im Unternehmen geleistet wurden. Also dadurch stelle ich sicher, dass keine Fahrten ohne Handhabung über das Kartenmanagement also gemacht wird. Damit muss man sich auseinandersetzen, weil auch die Bedingungen zur Beantragung, Erhalt dieser Karten, wie soll es anders sein, in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt ist. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten. Da muss wirklich der Einzelne gucken. Ich würde empfehlen, bei den Straßenverkehrsamt vor Ort einfach mal die Frage stellen, wo muss ich denn hin?
Ja, da können wir ja auch als Verband zentral anfragen. Das, denke ich, wird länderweise unterschiedlich sein.
Ja.
Ich denke, da machen wir zur gegebenen Zeit mal einen neuen Frühstückstalk draus.
Sehr gerne.
Und vielleicht hast du noch eine Empfehlung, wie denn so ein CAP-Unternehmer sich jetzt tatsächlich praktisch darauf vorbereiten soll. Soll der einen Kurs machen? Soll der?
Ja.
Also was meinst du, was ist für ihn am passendsten?
Auf jeden Fall habe ich, dass wir sprechen, auch seit einigen Monaten eine ganz spezifische Empfehlung aus, die nach dem Feedback, was wir bekommen, ist natürlich nicht jeder, der einen Anruf sagt, Mensch, ihr habt recht gehabt, wir empfehlen wollen. Also grundsätzlich sollte der Unternehmer schauen, dass er selbst in den Besitz einer solchen Fachkundebescheinigung kommt, wenn er halt nicht durch die 10-Jahres-Regel auch schon eine Anerkennung haben konnte. Zum ersten Mal ist es ja so, dass ich eigentlich an der IHK, an meinem Standort, mir einen solchen Termin nehmen muss. Die Erfahrung zeigt, dass diese Termine oft 2,5, 3 Monate in der Zukunft liegen. Ist noch eine Corona-Auswirkung bei der IHK. Wir haben aber auch aus dem Bereich der Lehrgangsanbieter, zu dem wir ja auch gehören, die Zahl von 2,7. Die ist nicht verifiziert, aber sie ist trotzdem sehr interessant. Wir haben also ermittelt, dass die Menschen, die diese Prüfung bestanden haben, im Durchschnitt 2,7 Mal an einer solchen Prüfung teilgenommen haben. Das mit den Zeiten, die eine IHK vorgeben kann, nicht? Heißt das ja, ich muss damit rechnen, es dauert 3/4 Jahr, bis ich im Besitz dieser tatsächlich Fachkundenachweise bin. Ich habe die Möglichkeit, bei meiner IHK einen Antrag zu stellen auf Befreiung der Teilnahmeverpflichtung an dieser IHK selbst. Ich muss das halt nur begründen. So, bin ich jetzt ein CAP-Unternehmer, kann ich sagen, pass auf, ich will nicht irgendwann gründen, ich bin schon in der Situation und deshalb habe ich keine Zeit. Und dann wird die IHK den CAP-Unternehmer befreien von der Teilnahme an seiner IHK. Das gibt mir dann wieder die Möglichkeit, im Internet über den Deutschen Industrie- und Handelskammertag zu schauen, wo ist von mir aus bundesweit irgendwo ein Prüfungsplatz frei, wo ich unterschlüpfen kann. Und den buche ich und da gehe ich hin. Jetzt muss ich vorbereitet sein. Jetzt kommt Werbung in eigener Sache. Wir machen keine 10-Tages-Lehrgänge. Wir haben ausschließlich Online-Angebote. Komplette Lehrgänge oder Kurzanweisungen. Die würde ich nutzen im Vorfeld dieses Prüfungstermins, den ich ergattern kann. Es ist tatsächlich so, der Lehrstoff, der dazu führt, ist immens breit angelegt, weil die Prüfung der IHK immens breit läuft. Bei dem Webinar, was wir mal gemacht haben, waren Vertreter der IHK dabei. Ich erinnere mich, Andreas, der euch gesagt hat, diese Prüfung ist ja nicht nur eine schwierige Geschichte, sondern sie hilft uns ja auch hinterher bei der Führung unseres Unternehmens. Und so muss man sehen, diese Prüfung hat mit Verkehrsleitung überhaupt nichts zu tun. Das Ding hieß früher Unternehmerprüfung. Das heißt, wenn man in der Absicht, Verkehrsleiter zu werden, zu dieser Prüfung geht, wird man überrascht. Der Inhalt ist ein ganz anderer. Und der ist ganz bewusst so breit gewählt, dass er alle Bereiche überschattet. Ich will damit sagen, wenn ich so einen Termin in 14 Tagen haben kann, ich kann mich gar nicht darauf vorbereiten. Das ist nicht möglich. Ich müsste 10 Tage lang 8 Stunden mit einem Dozenten am Tisch sitzen. Und dann kommt es noch auf meine Vorbildung an. Bei 2,7 Teilnahmen würde ich aber sagen, versuche dich. Nimm den Termin bei der IHK, versuche vorher tatsächlich im Online-Kurs den Überblick zu verschaffen. Was dir gar nichts sagt, guckst du mal rein. Was dir schon bekannt ist, guckst du nicht rein. Mach diese Prüfung und mach deine Erfahrung. Eine Sache muss ich dabei beachten. 35% dieser Prüfung drehen sich um das Thema Fahrzeugkostenrechnung. also Kalkulation im Transportgewerbe. Man kann also durch die Punkteverschiebung ganz grob sagen, wer Fahrzeugkostenrechnung nicht beherrscht, wird diese Prüfung nicht bestehen. Das geht nicht. Ja? Mhm. Wer sie beherrscht, kann durchaus unter Zuhilfenahme von einem bisschen gesunden Menschenverstand und einem bisschen Berufspraxis da durchkommen. Und wenn nicht, dann klappt es aber beim zweiten Mal. Und dann habe ich die Nummer vielleicht in 4 Wochen erledigt. Das wäre meine Vorgehensweise an dieser Stelle definitiv. Ich möchte noch was sagen. Wer so eine Fachkundeprüfung hinter sich gebracht hat, hat natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, selbst als Verkehrsleiter an anderer Stelle noch tätig zu werden. Ihr müsst bei verbundenen Unternehmen ein bisschen aufpassen. Es gibt eine Vorschrift, die sagt, der Verkehrsleiter eines Unternehmens darf nicht in einer vertraglichen Beziehung zu einem Auftraggeber, Auftragnehmer stehen. Das muss man beachten. Das machen viele falsch. Formal juristisch würde es zum Verlust der Lizenz führen, wenn dort irgendetwas wäre. Ja? Mhm. Ansonsten, wir stehen euch sehr, sehr gerne bereit mit Kurzanweisungen, Fahrzeugkostenrechnung. Wir sind jemand, der auch mittlerweile bei der Auftragsakquise für Lkw-Dispositionen etc. etwas tun kann. Das sind Angebote, die wir euch vielleicht auch nochmal verschriftlichen wollen. Ich denke, dass wir erleben werden, dass KLP-Unternehmer und Lkw-Unternehmer in der kommenden Zeit immer mehr miteinander verschmelzen werden. Wenn ich als KLP-Unternehmer diese Lizenz habe, habe ich möglicherweise ja auch die Idee oder die Veranlassung, auch mit größeren Fahrzeugen etwas anzufangen. Die Frage ist natürlich, wie kriege ich das hin? Wie ist die Konstellation? Ja. Da haben wir ganz klare Ideen zu, da haben wir ganz klare Angebote zu. Es gibt viele Menschen, die über Marketing im Transport sprechen. Für mich geht es tatsächlich der Überzeugung nach immer nur um meinen Standortvorteil. Nicht? Mhm. Wenn ich für ein Unternehmen, wir nehmen jetzt mal hier das westfälische Minden tätig bin, wo pro Tag der Bedarf von 20 oder, Entschuldigung, auch durchaus 50 LKWs besteht, dann kommen die aus Gütersloh, die kommen aus Bielefeld, die kommen aus Hannover hierher. Wenn ich ein Unternehmen hier am Standort aufmache, bin ich für den anfragenden Betrieb vor Ort immer der bessere Partner. Ja. Das Unternehmen vor Ort keine Leerzeiten habe, ich habe keine Leerkilometer, ich kann vernünftig kalkuliert immer noch der bessere Partner sein.
Ja, es sei denn, meine LKWs sind alle unterwegs irgendwo in Europa. Ja, Ralf, dann ist die Zeit sehr schnell vergangen. Wir haben noch ein bisschen länger gebraucht als gedacht, aber war trotzdem interessant. Vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich auf den nächsten Talk, wo es dann bestimmt in 1-2 Jahren um das Thema Fahrerkarte gehen wird.
Jederzeit gerne, es hat wirklich Spaß gemacht. Danke für dein Interesse.
Das war der Frühstückstalk des BDCAP.